Miteinander haben wir ja zum Teil die Alpha-Abende hinter uns gebracht mit der Frage, woran glaubst du? Und wir haben das ja dann gefüllt mit dieser Frage nach Leben, Glauben und Sinn. Das sind ja sehr moderne Fragen und glaube ich, auch Fragen, die jetzt nicht unbedingt religiös dann von vielen so gestellt werden, aber schon auch von Menschen generell gestellt werden. Also was ist das mit dem Leben, was ist das eigentlich mit dem Glauben? Und da geht es gar nicht so unbedingt um eine religiöse Frage, sondern Frage nach dem Glauben ist auch immer die Frage nach dem, wo bekommst du deine Sicherheit her und die Frage nach dem Sinn, auch eine Frage, die immer wieder sich Menschen stellen, unabhängig davon, ob sie religiös sind, ob sie Christen sind oder nicht. Und das Ganze haben wir ja in 5 Abenden dann auch miteinander behandelt. Und man kann, wenn man sich diese Abende dann so anguckt, von den einzelnen Themen her, diese Themen eben verorten im Alten wie im Neuen Testament, weil die Themen, die wir behandelt haben, sind Themen, die sich für das alttestamentliche und für das neutestamentliche Gottesvolk dann so ergeben. Nur neutestamentlich ist es eben etwas anderes und dazu werden wir heute dann auch nochmal kommen, weil wir haben es ja gerade so in der Lesung auch gehört, Apostel Paulus beschreibt es mit dieser Decke, die über dem Angesicht ist, also dass da noch etwas verhüllt ist und damit beschreibt er eben so das alttestamentliche Gottesvolk, wobei man auch wirklich da das auch immer wieder sagen muss, Gott geht seinen Weg mit Israel bis zum Ende und lässt es nicht fallen und hat es nicht fallen lassen. Also wenn wir dann sowas lesen mit dieser Decke, dann hat das nichts Abwertendes, sondern das hat etwas damit zu tun, dass im Christentum etwas Neues dann hineingekommen ist in die Wirklichkeit des Glaubens. Wir haben uns die einzelnen Abenden haben uns ja zuerst damit beschäftigt, so mit dem Thema Herkunft, woher der Mensch kommt. Und das ist etwas, was eben auch wichtig ist, an dieser Frage vorbei, kann man auch über das Leben, über den Glauben nicht nachdenken, weil wir alle eben unsere Geschichte haben und diese Geschichte nicht hinter uns liegt, sondern sie uns prägt, auch bis in den heutigen Tag hinein. Das war dann so die Frage nach der Herkunft. Am nächsten Abend haben wir uns so mit der Zukunft beschäftigt. Also was ist das eigentlich, was wir uns wünschen, wonach wir uns sehen in Bezug auf unsere Zukunft und haben dabei auch nochmal festgehalten, dass die Zukunft eben immer auch bestimmt wird von der Herkunft. Und dass oft Zukunft nicht gelingt, weil uns die Herkunft irgendwie da ein Beinchen stellt oder uns da im Wege steht. Und deswegen war dann so der dritte Abend die Frage nach der Perspektive. Was ist eigentlich die Perspektive für dein Leben? Ist das, was dann Zukunft auch ausmacht, eben immer nur das, was Herkunft ausmacht? Oder was deine Herkunft ist? Oder kommt nochmal eine neue Perspektive in dein Leben hinein? Und darüber haben wir uns ja am dritten Abend dann auch unterhalten, über diese Perspektive. Und dann, also nachdem ich mich mit meiner Herkunft beschäftigt habe, nachdem ich mich über Zukunft und Wünschen in Bezug auf meine Zukunft, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe und mir über Perspektiven, wie es vielleicht anders sein könnte, auch Gedanken gemacht habe, kam eben der vierte Abend und der heißt Neuanfang. Und da sind wir dann gleich eben in dieser Schwierigkeit mit diesem Neuanfang, dass er, wie soll man neu anfangen? Das war ja nicht nur die Frage, die Nikodemus sich stellt, sondern das ist die Frage, die Menschen sich immer wieder stellen. Wie soll ich denn neu anfangen? Wie kann ich denn etwas hinter mir lassen? Und da diese Geschichte, die wir uns miteinander angeguckt haben von Jakob, der dann genau diese Schritte auch durchgegangen ist, also seiner Herkunft, mit der musste er sich beschäftigen. Seine Zukunft lag natürlich vor ihm. Er musste sich überlegen, wie ist das mit der Perspektive für mein Leben und wusste, wenn er seinem Bruder Esau begegnet, könnte schwierig werden. Und dann eben der Neuanfang, wie er möglich wurde. Und das ist so, ich sag mal, eine der konstitutiven Geschichten für das Volk Israel, dieser Kampf des Jakob am Jabbok, wo aus Jakob Israel wurde. Und darum geht es um diese Verwandlung. Darum geht es am Ende auch im Christentum. Man könnte die ganzen einzelnen Schritte jetzt auch sich in der Bibel immer wieder angucken, also im Neuen Testament immer wieder angucken. Und das war eben die Frage für Jakob, ja, wie kann ich denn diese neue Perspektive, die ich vielleicht habe, auch in meine Zukunft hinein, in einen Neuanfang mit hineinnehmen. Und er lernt eben, er muss sich erstmal mit seiner Geschichte wieder beschäftigen. Und er muss sich mit dem beschäftigen, was er an Sehnsüchten auch für die Zukunft hat und, und. Und das geschah alles eben in dieser merkwürdigen Geschichte, wo der Mann mit ihm ringt und bis zur Morgenröte, und der eine mochte den anderen nicht zu überwinden. Und wir sagen ja, okay, dieser Mann, vielleicht ein Engel, vielleicht Gott selbst, man weiß das nicht so ganz genau. Aber da kommt eben diese Frage des Jakob, oder diese Bitte des Jakob, segne mich, nachdem der Mann gesagt hat, lass mich los, ich muss weg. Und dann sagt Jakob, nee, ich lass dich erst los, wenn du mich segnest. Und da wird eben deutlich in diesem Moment, was Segen ist, eben nicht Hokus Pokus, christlich oder jüdisches Zaubersalz auf die Existenz meines Lebens. Dadurch wird nichts neu. Die Kraft auch des Evangeliums ist nicht so eine Zauberkraft, sondern die Kraft des Evangeliums, das ist die Kraft, die mich erreichen will in meinem Innersten und in meinem Innersten etwas verwandeln wird. Und so sagt Jakob eben, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und dann diese Frage, diese merkwürdige Frage, wie ist dein Name? Wie heißt du? Und ja, wieder wie damals im Garten Eden, weiß Gott nicht, mit wem er es da zu tun hat? Ja, Quatsch. Natürlich weiß Gott, mit wem er da kämpft. Aber dann diese Frage, wie heißt du, setzt bei Jakob eben diesen Prozess in Gang. Wer bin ich eigentlich? Und das ist das, was wir in dieser Welt an vielen Stellen nicht so richtig leben können, weil wir merken, wenn wir sagen, wer wir sind, also nicht nur geboren dann und aufgewachsen da, sondern wenn ich sage, ja, ich bin der und der, der zum Beispiel immer mittwochsabends, der zum Beispiel immer, wenn er das Internet anschaltet, nach 10 Minuten, dann kann man unterschiedliche Dinge über sich preisgeben, wo man dann erlebt, das bin ich und das bin ich eigentlich, oder da bin ich jemand, der ich eigentlich gar nicht sein will. Eigentlich will ich doch ganz anderes sein. Wenn nochmal Apostel Paulus, das Gute, was ich will, das tue ich nicht, aber das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Und Jakob musste sich auseinandersetzen. Wer bist du? Wie lautet dein Name? Er wurde ja schon mal gefragt von seinem Vater, lange war es her. Und wie hat er geantwortet? Ja, ich bin Esau. Ja, wir alle sind Fälscher unserer eigenen Biografien, manchmal bewusst, manchmal und sehr oft unbewusst. Wer bist du? Wie heißt du? Ich habe mich in dieser Woche über Beichte unterhalten. Und da war die Frage, also das ist ja etwas, was wir als Protestanten irgendwie nicht so haben. Und braucht man das denn? Reicht das denn nicht, wenn ich dem lieben Gott sage, hör mal, das irgendwie letzte Woche, gestern, heute Morgen habe ich wieder, reicht das nicht? Psychologie her würden wir sagen, nee, reicht nicht. Weil dort, wo Heilung und Verwandlung und Neuanfang ins Leben hineinkommen soll, muss etwas ans Licht kommen. Und wenn ich mit meinem Herrn in der Kammer da rede und sage, dann kommt nichts ans Licht, weil das weiß er doch sowieso. Das weiß er doch. Und wir wissen, dass er es weiß. Und deswegen sind wir auch nicht zerknirscht vor ihm und sagen, ach Herr, ich muss dir noch sagen, ja, er weiß es ja sowieso. Deswegen ist das eine schöne Möglichkeit auch, irgendwie, ich sag mal, der Form nach Buße zu tun, zu beichten. Aber es ist zu wenig, es muss ans Licht. Jakob, wie lautet dein Name? Wer bist du? Das ist die entscheidende Frage für den Neuanfang. Und diese Frage tut weh, weil diese Frage etwas mit meiner Herkunft zu tun hat. Mit meinem Weg, die Zukunft zu gestalten und Wünsche mir zu erfüllen. Es hat etwas mit meinen Perspektiven zu tun. Diese Frage tut weh. Und Jakob antwortet auf die Frage, nicht wie damals vor seinem Vater, indem er sich dann als jemand anders verkauft hat, sondern sagt, ich bin Jakob. Ich bin Jakob. Fersenhalter, der den Bruder beschissen hat, der Betrüger. Ich bin's, Jakob. Und dort, wo das aufbricht, da kommt Verwandlung. Da sagt dieser Mann zu ihm, nein, du bist nicht mehr Jakob, du bist Israel. Du bist nicht mehr Jakob, der sich über sein Tun definiert, sondern du bist Israel, der nun in Zukunft das sein wird, was ich ihm zuspreche. Dann beginnt diese großartige Geschichte dieses Volkes. Hat vorher ja auch schon ein bisschen begonnen, aber das war so die Initiation. Aus Jakob wurde Israel. Und an dieser Frage, und damit haben wir uns ja auch eben beschäftigt an diesen einzelnen Abenden, mit dieser Frage muss man sich auseinandersetzen, deswegen so die einzelnen Schritte, um am Ende sich dieser Frage Gottes zu stellen, wer bist du? Wie heißt du? Natürlich weiß er, wie ich heiße, aber wäre noch schöner. Es muss ans Licht. Es muss all das Verkrustete und all das, was sich drumherum geformt hat, muss weg, damit Verwandlung und Heilung geschehen kann. Neuanfang. Und das ist das, was dann geschieht. Neuanfang. Und die Bibel ist voll von solchen Geschichten, von Neuanfang, wo Menschen auf einmal in der Gegenwart Gottes sich ihrer eigenen Wirklichkeit bewusst werden und sie Gott hinhalten und sie merken, Neuanfang ist möglich. Ein neuer Anfang ist wirklich machbar. Es kommt etwas Neues, was vorher nicht existiert hat, in meine Wirklichkeit hinein. Ja, und jetzt alle Jahre wieder. Und dann steht man wieder da und merkt, ich müsste nochmal von vorne anfangen. Ich müsste nochmal von vorne anfangen. Und es ist dieser Kreislauf, in dem man sich befindet. Manche reden dann auch vom Teufelskreis. Was ist das für ein Neuanfang? Und dieser Neuanfang ist nicht einfach nur ein Ereignis, wo man sagt, okay, das Alte ist jetzt weg und jetzt beginnt etwas, jetzt kannst du nochmal von vorne es probieren, versuch es doch nochmal, ob es besser wird. Und wenn du trainierst und wenn du, dann wird es dann vielleicht auch ein bisschen besser. Nein, das ist nicht das, worum es von Anbeginn der Zeit ging und worum es im Christentum geht, sondern dieser Neuanfang hat etwas damit zu tun, dass ein neuer Geist, eine neue Begeisterung in mein Leben hineinkommt. Und das ist wieder nicht so ein Hokuspokus, sondern dieser neue Geist, das ist der, wir haben ja auch in der Lesung davon gehört, der in mir diesen Verwandlungsprozess in Gang und setzt und am Leben hält. Der mich verwandelt in sein Bild. Das ist das, was dieser neue Geist macht. Also Neuanfang heißt eben nicht einfach, okay, das Alte ist vergessen, nun gucken wir mal, hast du gelernt, hast du aufgepasst, alles klar, dann fang jetzt nochmal von vorne an und ja, dann lebst du wieder nur aus deiner Geschichte, aus deinen Zukunftswünschen, aus den Perspektiven, die du hast. Dann wird nicht wirklich was neu, sondern das Neue, was kommt, das ist dieser neue Geist, der in das Leben hineinkommt. Das ist der Geist der Freiheit. Ich weiß nicht, wer von euch im Deutschen Historischen Museum ist bis heute noch, wenn ihr noch nicht da wart, habt heute Zeit, geht hin, ist ja eine Ausstellung über die Aufklärung. Und zur Aufklärung gehört auch der Geist der Freiheit. Das war ja auch so das Motto von Immanuel Kant, dass du dich aus deiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreist. Und das hat nicht die ganze Erde, aber viele Bereiche in unserem, in dieser Welt dann wirklich beseelt, dass Menschen durch die Aufklärung diese Freiheit erlebt haben. Und dann gab es ja unterschiedliche Freiheiten, und zum Beispiel politische Freiheit, dass die Menschen gleich sind und dass sie für sich überlegen können, in welchen Bereichen sie wie das Leben gestalten wollen. Es gab das Thema Religionsfreiheit, ein wichtiges und wesentliches Thema. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Es gibt nicht mehr die eine Institution, die sagt, was hast du zu tun, wie hast du zu glauben und. Und das ist eben das, was mit dieser Aufklärung verbunden war, die Vernunft. Also man kann es in dieser Ausstellung wunderbar auch nochmal nachgucken, wie man in unterschiedlichen Lebensbereichen auch damit umgegangen ist. Manches auch wirklich schwierig, aber da hat die Erkenntnis, die wissenschaftliche Erkenntnis nochmal viele Sprünge dann auch gemacht. Wir sind wirklich klüger, vernünftiger, aufgeklärter geworden. Und das lässt sich da in dieser Ausstellung dann wunderbar auch nacherleben, so ein bisschen. Aber was wir dann merken, wenn wir uns mit dieser Freiheit beschäftigen, die über uns gekommen ist, ich darf wählen, was ich will, ich bin mit den anderen gleichgesetzt, ich darf glauben, was ich möchte. Was wir dann aber merken, ist, dass diese Freiheit, und da kommen wir jetzt gerade auch an, das ist ja auch, ich sag mal, kulturhistorisch eine spannende Zeit, in der wir leben. Wir merken, dass diese Freiheit irgendwie auf einmal auf der einen Seite ganz fragil ist, aber auf der anderen Seite dann auch gelebt wird auf eine Art und Weise, die das Miteinander der Menschen zerstört. Das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten schon eine spannende Frage auch sein für unser gesellschaftliches Miteinander. Was ist eigentlich der Grundgedanke, der uns prägt? Und der Grundgedanke von der Aufklärung war eben, zum einen ging es immer um das Thema Wahrheit, aber auch um das Thema Freiheit. Und der Geist der Freiheit, zu denken, was man will, zu tun, was man möchte, der hat uns viel gebracht. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch merken, dass er das Wesentliche nicht geschafft hat. Denn, ich hatte es ja schon mal einen der letzten Sonntage dann auch erwähnt, wir sind frei zu tun, was wir wollen. Aber wir sind nicht frei, das zu wünschen und zu wollen, was wir wollen. Die Freiheit des Menschen, und das war ja eben auch so ein Punkt, besteht nicht in der Wahlfreiheit. Ich habe so das Gefühl, dass diese vorgegaukelte Freiheit ist vielleicht ein bisschen zu hart formuliert, aber dass diese Freiheit am Ende keine Freiheit ist, weil sie den Menschen nicht aus der Gefangenschaft seiner selbst herausholt. Und von daher, ist das die Frage mit diesem Geist der Freiheit, was das ist. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Machen und Tun? Kann uns das jemand erklären? Ist immer dasselbe, ne? Ja. Also, ich mache Abendessen Ich tu Abendessen.
Falsches Deutsch.
Falsches Deutsch. Aber wenn es dasselbe wäre, ist nicht nur eine Frage, eine grammatikalische Frage. Also beim Machen geht es immer um Herstellen. Also ich mache etwas, ich mache meine Hausaufgaben. Ich mache Feierabend, also dann stelle ich das Arbeitsende her. Aber beim Tun geht es ja immer was anderes, um was anderes. Beim Tun geht es nicht so um das konkrete Herstellen, sondern wenn ich sage, du, es tut mir leid, dann ist das was anderes. Ich tue Gutes. Aber was? Nicht konkret. Es gibt einen Unterschied zwischen Machen und Tun. Das Problem der Aufklärung, soweit ich das verstanden habe, ich muss noch ein bisschen weiter darüber nachdenken, ist aber eben dieser Punkt und dann auch verbunden mit der industriellen Revolution und. Es geht ums Machen, ums Herstellen, ums Erschaffen. Ist auch super. Also, und da haben wir Fortschritte gemacht, großartig. Aber wir merken eben, bestimmte Dinge lassen sich nicht einfach machen. Bestimmte Dinge lassen sich nicht einfach herstellen. Der Frieden lässt sich nicht einfach machen. Frieden ist etwas, was aus der Haltung und dem Verhalten des Menschen entsteht. Ich kann Waffenstillstand, den kann ich machen. Aber Frieden ist etwas, was aus dem Sein kommt. Und das ist das Problem bei diesem Geist der Freiheit. Dass wir bei diesem Geist der Freiheit eben daran denken, wir tun dies und müssen jenes, wir machen dies und machen jenes und oder müssen es auch lassen, müssen bilden und. Und dann wird daraus etwas. Daraus wird auch Großartiges. Aber das ist nicht das, wovon die Bibel spricht. Denn, und damit verbunden ist eben auch, wenn ich es falsch mache, dann ist es eben oft so, dass ich, wenn ich gefragt bin, werde, wer bist du, dass ich mich eben nicht hinstelle und sage, ja, ich bin Thorsten, der es verbockt hat. Sondern dann kommt eben wieder dies, na, eigentlich bin ich, und dann kommt wieder so eine Pseudo-Existenz. Dann wird wieder irgendetwas vorgetragen. Oder man sagt, naja, also und jetzt geht man wieder in die Geschichte, ich habe das und das und das erlebt und deswegen konnte ich irgendwie nicht anders. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich habe es verbockt. Ist nicht richtig. Ich war's. Und dieser Neuanfang geschieht allein dort, wo ich mit meiner Existenz ins Licht hineingehe. Wo ich mich mit meiner Existenz dieser Frage eben stelle, wer bist du? Und wie ich mit meiner Existenz eben von diesem neuen Geist dann beseelt werde, der mein Leben ausmacht. Und darum, so lesen wir es ja in der Bibel, so sagt es Jesus auch, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nicht wo der Wind der Freiheit weht, ist Freiheit. Weil Freiheit immer auch, so würde man das jetzt auch in der Psychologie, in der Philosophie auch sagen, immer determiniert ist, hat immer Voraussetzungen. Und deswegen sagt die Bibel, nicht wo der Wind der Freiheit weht, da ist Freiheit, sondern wo der Geist des Herrn weht, da ist Freiheit. Und dazu werden wir dann eingeladen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euer Inneres geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte wahren und danach tun. Ist ja interessant. Nicht Gottes Gebote halten, machen, sondern in seinen Geboten wandeln. Das ist das, was der Geist will. Hesekiel hat das hier lange vor Jesus vorhergesagt. Das ist das, was der Geist will, dass eben das, was uns frei macht, in uns hineinkommt und uns beseelt. Und was uns frei macht, ist nicht, sagt die Bibel, die Freiheit, sondern was uns frei macht, ist Christus. Das war auch das in der Lesung mit dieser Decke, die über dem Volk Israel liegt. Weil es entscheidet sich an dieser Beziehung zu diesem Christus. Freiheit ist kein Begriff der Individualität, sondern Freiheit ist ein Begriff von Gemeinschaft. Und darum geht es dann, dass wir eingeladen sind, uns diesem Geist zu öffnen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und in früheren Zeiten hat man ja, wenn Leute geheiratet haben, und da sieht man so ein bisschen, was die indogermanische Wurzel dieses Wortes dann auch ausmacht, hat man ja über Leute, die geheiratet haben, gesagt, sie freien sich. Sie freien sich. Ist kein Schreibfehler, müsste nicht heißen, sie freuen sich, sondern es heißt, sie freien sich. Und das ist der Hintergedanke. Ich begebe mich in eine Beziehung, ja, ich begebe mich sogar in eine Abhängigkeit. Und diese Beziehung und diese Abhängigkeit, die macht mich frei. Und wenn du in eine Beziehung hineingehst, in eine Abhängigkeit hineingehst, die dich unfrei macht, dann geh aus dieser Beziehung raus. Dann ist nicht das, was Gott für dein Leben will. Natürlich schmeißt man nicht nach dem ersten Crash dann irgendwie die Brocken hin. Aber das, worum es geht bei dieser Freiheit ist, und das ist die Botschaft der Bibel, frei bist du Mensch, wenn du Beziehung wagst, wo der, zu dem du Beziehung hast, dich frei macht. Darum, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Nicht, wo du sagst, ich will mich selbst verwirklichen oder kann mich selbst verwirklichen. Mir kann keiner sagen, ich soll dies oder jenes glauben. Kann keiner sagen, ich soll dies oder das wählen. Ja, schön, aber das ist nicht Freiheit. Freiheit ist, und das ist eben diese Wesensfreiheit, und die erlange ich dort, wo ich in eine Beziehung hineinkomme, wo ich merke, dass die Beziehung, die ich habe, oder der oder die, zu dem ich Beziehung habe, dass die mich freisetzt, freier macht. Und das ist dieser Geist der Freiheit, dass wir da eingeladen sind, uns immer wieder neu dem zu öffnen. Das Wesen der Freiheit, und so hatte ich das am Donnerstagabend auch gesagt, liegt eben nicht darin, also tiefe Wesen der Freiheit, dass ich mich entscheiden kann, dies oder jenes zu tun. Nein, das Wesen der Freiheit oder Freiheit entdecke ich, wo ich mich hingeben kann, ganz hingeben kann. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dann wirst du frei sein. Dann wirst du das Leben gewinnen. Wenn du versuchst, das zu behalten, irgendwie, was du hast und was du bist, dann wirst du nicht frei werden, sondern dann bist du nur gefangen und gehalten von den Dingen, die dich unfrei machen. Jesus sagt, komm zu mir, öffne dich mir und schau, was mit dir passiert, ob ich dich frei mache oder ob ich dich unfrei mache. Und dann folge mir nach. Dazu sind wir alle eingeladen. Und hier ist jetzt wichtig, und das ist der Unterschied, und jetzt, also von dieser Aussage nicht 100% nehmen, sondern vielleicht nur 95 oder 90. Es ist nicht entscheidend, was du glaubst. Ich habe überlegt, ja, soll man das so sagen? Ist nicht entscheidend, was du glaubst. Entscheidend ist, wie du glaubst. Wie du glaubst. Natürlich, es geht um Christus. Aber guckt euch vielleicht eure eigene Geschichte an. Geschichte eurer Familien. die Geschichte unserer Kirche, die Geschichte der Kirche in dieser Welt, was da alles schiefgelaufen ist, wo wir doch den richtigen Glauben hatten. Wir haben doch die richtige Entscheidung getroffen. Und was ist daraus geworden? Heute Morgen, als wir zusammen Bibeltext gehört haben und kam so ein Spruch, weiß gar nicht mehr, wie er heißt, also aus den Losungen. Er sagte dann, wenn Gott dich nach deiner Liebe zu ihm fragt, dann fragt er nicht dich, sondern deinen Nächsten. Ja, das ist ja mal eine kluge Sache. Wenn Gott dich nach seiner Liebe zu ihm fragt, fragt er nicht dich, wie sehr liebst du mich? Weil dann kann ich ja hier stehen, alles für dich. Ich liebe dich zu 150%. Ja, kann man machen. Ist auch gut, das zu machen. Aber, und das ist dann die Frage, wo sieht man das in dieser Welt? Es geht nicht darum, was du glaubst, sondern es geht darum, wie du glaubst. Es geht nicht darum, natürlich geht es darum, Christus zu haben. Also deswegen sage ich, nicht hundertprozentig übernehmen. Natürlich geht es darum, Christus zu haben. Aber man kann Christus haben auf eine nicht gute Weise, auf eine kapitalistische Weise, auf eine alttestamentliche Weise und. Die Frage ist nicht, was, sondern wie du glaubst. Und wie wir glauben sollen, ist eben nicht, singe ich dieses oder jenes Lied, lese ich jetzt diese oder jene Übersetzung. Nein, die Frage nach dem, wie ich glaube, ist die Frage nach meinem Gebet. Herr, komm mit deinem Geist und erfülle mich. Und ich will sehen, was sich in meinem Leben durch deinen Geist verwandelt. Es wird sich verwandeln. Komm, Heiliger Geist. Christus, sei du der Herr über mein Leben. Und wenn du mich verwandeln willst, weil es noch was zu verwandeln gibt, und ich bin gespannt auf den, der sagt, bei mir ist alles, dann fang an. Wenn du Gemeinde verändern willst, fang bei mir an. Wenn du willst, dass wir uns mehr hingeben, fang bei mir an. Wenn du willst, dass wir in dieser Welt darüber nachdenken, wie wir mit unserem Besitz und mit unserem Reichtum umgehen, fang bei mir an. Wenn du darüber nachdenken willst, wie wir das Leben gestalten und mit deiner Schöpfung umgehen, dann fang bei mir an. Und wenn du jemand suchst, der deine Liebe in diese Welt trägt, dann fang mit mir an. Und das ist dieser Geist der Freiheit, der mich versöhnt mit meiner Geschichte und mit meiner Herkunft, sodass ich dazu Ja sagen kann, das bin ich. Das ist dieser Geist der Freiheit, der mir dann eine andere Zukunftsperspektive gibt. Wofür sparst du eigentlich? Dass du am Ende viel zu vererben hast? Oder glaubst du, du kannst dir die Taschen vollstecken, um da oben irgendjemanden zu beeindrucken? Was ist eigentlich deine Zukunftsvision? Wir kippen gerade in unserer Gesellschaft weltweit auch zu einer Zukunftsvision, die das Menschliche und Mitmenschliche und Soziale über, sagen wir, die Wupper gehen lässt. So haben wir es im Wort immer gesagt. Was ist deine Zukunftsvision? Und Geist Gottes, was ist deine für mich? Was ist deine Perspektive? Er muss keine Angst vor dem Tod haben. Musst du nicht. Weil das, was passiert, ist, dass du beim Herrn bist. Du musst Respekt vielleicht vor dem Sterben haben, aber fürchtet euch nicht vor dem Tod. Der hat nichts mehr zu sagen und keine Macht. Und darum, wenn sie euch das Leben nehmen wollen, ja was denn? Sie nehmen euch nicht das Leben, sie schenken euch einen kürzeren Weg zum Herrn. Das ist die neue Perspektive. Fürchtet euch nicht. Und dann werdet ihr merken, wie das ein Neuanfang ist. Nicht nur, das glaube ich, sondern das ist die neue Perspektive und der Neuanfang, wo ich sage, Herr Jesus, fang bei mir an. Hier und jetzt und heute. Ich will mich dir öffnen. Ich will, dass du wieder neu mit deinem Geist hineinkommst in mein Leben, damit ich frei werde. Willst du das? Überleg's gut. Willst du das? Normalerweise müsste ich jetzt fragen, wer das will, hebt die Hand. Machen wir ja nicht, ist ja irgendwie komisch. Ja. Habt ihr schon Angst davor? Okay. Alles, was ängstigt, darauf geht man zu und sollte man machen. Willst du das für dich in deinem Leben, heute wieder ganz neu zu sagen, Herr, komm in mir wohnen und fang bei mir an?